Digital Workplace Podcast, powered by IPI. Dein Schlüssel zur modernen Arbeitswelt mit Microsoft.
Hallo und herzlich willkommen zum Digital Workplace Podcast. Mein Name ist Andreas und in meinem Podcast versorge ich euch alle 14 Tage mit Neuigkeiten rund um die Themen Collaboration, Digital Workplace und New Work. Ihr seid neugierig geworden? Gut, dann kommt jetzt hier die neueste Episode für euch. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode des Digital Workplace Podcasts. Heute darf ich Thomas Dugaro bei mir begrüßen. Thomas ist beim Hamburger Verlag Gruner und Jahr in der IT tätig und ist dort zuständig für die Bereiche Collaboration, Communication und Projektmanagement. Wir haben uns in unserem Gespräch zum einen über das Projektsetup und die Durchführung im Verlag unterhalten, aber auch, wie man sich zu Beginn dem Thema Digitalisierung durch Office 365 angenähert hat. Auch hat Thomas die wichtigsten Learnings und Erfahrungen, die man während der letzten Monate gesammelt hat, für uns nochmal zusammengefasst. Aber jetzt ab in die aktuelle Episode und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Thomas, guten Morgen nach Hamburg oder moin nach Hamburg, um mal im norddeutschen Raum in Slang hier zu bleiben. Herzlich willkommen zur nächsten Episode des Podcastes. Ich würde sagen, bevor wir in das Fachliche einsteigen, vielleicht erstmal eine kurze Vorstellung von deiner Seite. Was machst du? Wer bist du? Wo kommst du her? Ich würde dir das Wort erstmal übergeben wollen.
Ja, danke. Hallo und guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin Thomas Dugaro. Ich arbeite bei Gruner und Jahr, einem ganz wundervollen Verlag an der Elbe in Hamburg. Ich bin in der IT und ich bin dort zuständig für alles, was sich Collaboration und Communication Services nennt auf der einen Seite und Projektmanagement auf der anderen Seite. Und ich ahne, dass der Teil Collaboration und Communication der Teil ist, über den wir heute weiterhin viel reden werden.
Genau, also ich denke mal, da liegst du nicht so ganz falsch mit der Vermutung. Das ist nämlich ja auch wahrscheinlich genau dieses Thema Collaboration, wo man ja dann auch dieses Thema Microsoft, Office 365 so ein bisschen verortet. Jetzt sagtest du ja, du bist aus der IT. Ist das wirklich noch so dieser klassische oder diese klassische IT-Herangehensweise und Fokus, wie eine IT früher quasi an solche Projekte rangegangen ist? Oder wie habt ihr euch diesem Thema Office 365 denn genähert, als das Ganze so ein bisschen auf euch zukam?
Ja, also wir haben wahrscheinlich uns selber auch mit der Befassung entwickelt von einem klassischen IT, von einer klassischen IT-Befassung hin zu etwas dann doch am Ende etwas ziemlich anderem. Auslöser, uns überhaupt irgendwie mal mit diesem Umfeld zu beschäftigen, war unsere alte Telefonanlage. Unsere Telefonanlage musste dringend in Rente geschickt werden und wir haben überlegt, braucht man da jetzt eigentlich heutzutage noch eine neue oder kann man das auch anders machen? Und dann war das allererste, was wir gemacht haben, so ein Proof of Concept, um Skype for Business für Festnetztelefonie auszuprobieren. Geht das? Was geht da nicht? Wie komisch ist das genau? Und sind dadurch eigentlich erst eingestiegen oder dadurch eingestiegen in das Thema, haben uns das genauer angeschaut und haben dann festgestellt, also als erstes haben wir festgestellt, ja, das geht. Das ist eine ganz schöne Änderung, aber das geht. Aber richtig spannend und interessant wird es eigentlich erst, wenn man dann das Thema Telefonie, Kommunikation einbettet in etwas Größeres, was nämlich dann viel mehr mit Zusammenarbeit und Kommunikation zu tun hat. Und dann kam nach und nach, reifte die Idee, sag mal, wollen wir uns nicht mal dieses ganze Office 365 angucken und ist nicht vielleicht das der richtige Aufschlagpunkt? Also klassisch eher aus dem Sinne von, wir hatten da die Notwendigkeit, eine Technologie zu modernisieren, hinzu, was brauchen eigentlich die Leute? Und da sind wir dann eben drauf gekommen, vielleicht können wir beides ganz wunderbar miteinander verbinden, indem wir uns mit Office 365 befassen. Wir haben ganz am Anfang also nach diesem Proof of Concept, ganz am Anfang, als wir dann wussten, okay, es wird wohl Office 365 sein, erstmal Interviews geführt mit Ansprechpartnern aus den Fachbereichen bei Gruner und Jahr, also das heißt aus Redaktionen, aus der Finanzbuchhaltung, aus dem Personalwesen, aus dem Vertrieb, aus dem Mediaverkauf, und versucht relativ neutral zu erfragen, wo hakt's, was fehlt euch am meisten, was stört am meisten, und haben da ein sehr umfangreiches, aber auch stimmiges Bild bekommen, aus dem wir eben gemerkt haben, okay, Kommunikation und Zusammenarbeit beschäftigt die Leute sehr, sehr, und zwar in einer nicht so guten Weise, nämlich, dass wir mit lauter Krücken arbeiten oder gefangen sind in dieser 90er-Jahre-Welt, die wir ihnen irgendwann mal hingestellt haben. Und jeder versucht da irgendwie mit umzugehen oder auszubrechen, und es gibt keinen vernünftigen, zukunftsfähigen Weg. Und da haben wir eben uns in der Annahme bestärkt gefühlt, dass das ein sehr wichtiges Thema sein kann für Gruner und Jahr. Haben dann am Anfang auch nochmal eine Bewertung gemacht, ist es jetzt Office 365, das spielt im Bertelsmann-Konzern eine gewisse Rolle, und wir haben uns auch noch andere Plattformen angeguckt, sind dann aber am Ende zu der Bewertung gekommen, dass das für uns so am besten passt. Dann haben wir uns recht intensiv noch mit der Partnerauswahl beschäftigt, weil wir gewusst haben, okay, das ist relativ neue Technologie, das ist insgesamt relativ neu. Ich rede jetzt immer über einen Zeitraum vor etwas mehr als 2 Jahren. Und für uns ist es vor allen Dingen auch viel neu. Das heißt, wir brauchen einen starken Partner, der da einen gewissen Vorsprung hat und Erfahrung vielleicht auch schon mitbringt. Haben wir den gesucht und dann sind wir eingestiegen. Haben einen Business Case gemacht und uns einen Auftrag abgeholt von der Geschäftsführung. Und dann Let's go gesagt.
Ja, jetzt, wo du gerade sagtest, quasi auch das Go von der Geschäftsführung geholt, ist ja auch immer so ein Aspekt, der bei solchen Projekten immer auch eine relativ große Rolle spielen kann, irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt, nämlich dieses Feedback relativ zeitnah oder vom Anfang an quasi diese Stakeholder wirklich innerhalb des Unternehmens zu haben vom Management. Würdest du sagen, ja, das war irgendwo über die Phase oder über die ganze Zeit des Projektes, der Einführung auch ab und zu mal so ein Grund, dass das ganze Projekt erfolgreich wurde, dadurch, dass man diese Rückendeckung hatte des Managements?
Ja, auf jeden Fall. Also in unserem Fall, also erstmal muss ich mal erstmal sagen, das ist ein großer Hobel, der wird die Organisation eine ganze Weile beschäftigen, und da möchte ich einfach, dass die das wirklich wollen. Ja, also wenn ich bei jedem irgendwie vorbeikomme und sage, hey, ich habe hier was Neues für dich, ist mir schon klar, dass da nicht jeder Hurra schreit, dann ist es natürlich hilfreich, wenn man da Rückendeckung hat und wenn da der ganz klare, feste Wille besteht, dass dieser Schritt gegangen werden soll und nicht nur weil die IT meint, dass das eine tolle Idee ist, sondern weil die Geschäftsführung meint, dass das eine gute Idee ist. Und für uns war es dann auch noch da an der Stelle besonders wichtig. Auf der einen Seite gab es da am Anfang einen recht intensiven Austausch auch, wo wir auch erst im Austausch mit der Geschäftsführung auch erst auf den richtigen Weg für Gruner und Jahr gekommen sind. Also wir haben uns da schon auch viel darüber unterhalten, wie wollen wir es denn machen? Nämlich so, es geht dann so in die Frage, alles für alle, alles auf einmal oder nicht. Und das ist dann auch in diesen Gesprächen erst so gereift, die Idee, wie genau wollen wir es denn eigentlich machen. Und zum anderen, es ist eben da auch wichtig gewesen, an der Stelle starke Partner dann auch zu haben für die Momente, in denen es dann auch mal schwierig wird. Was dann kurze Zeit später auch noch sehr hilfreich war, wir haben mehr oder weniger parallel zu diesen Bemühungen noch was anderes aufgezogen bei Gruner und Jahr, das nennt sich Elbaufwärts, und das ist eigentlich unser komplett übergreifendes Vorhaben oder so ein Dach, unter dem drei Disziplinen arbeiten. Und wir haben gesagt, wir wollen der innovativste und kreativste Verlag sein und verantwortungsvoll handeln. Deswegen setzen wir dieses Ding Elbe aufwärts auf und wollen die Zukunft von Gruner und Jahr auf drei Ebenen stärken und gestalten. Und die eine davon ist, was wir nennen, neues Arbeiten. Da drin sagen wir, wollen abteilungs- und divisionsübergreifendes Arbeiten fördern, Selbstorganisation fördern und neue und flexible Arbeitsweisen fördern. Dann haben wir gesagt, oh ja, das ist gut, aber dafür braucht man wahrscheinlich auch moderne Technologien, die das ermöglichen, die es ermöglichen, von überall und effizient zu arbeiten, Vernetzung auf ein anderes Level heben. Und der letzte Part ist dann eine neue Arbeitsumgebung, die dazu passt, und wir auch ein Gebäude planen, das zu dem Gruner und Jahr von morgen passt und uns eine neue Heimat gibt. Und da fügte sich dann eins zum anderen. Und seitdem hat das eine sehr präsente Stellung auch gehabt und eine sehr gute Aufhängung, dass eben von Anfang an klar war, das geht hier nicht um Technologie, sondern es geht um gemeinsame Ziele von Gruner und Jahr. Und um die zu erreichen, brauche ich unter anderem auch moderne Arbeitsplatztechnologie. Mhm. Und dadurch hatten wir immer viel Rückenwind von diesem Elbe aufwärts, auch viel Verantwortung, viel Sichtbarkeit. Und das hat enorm geholfen.
Aber dann macht es ja, also das hört sich jetzt für mich so an, als wenn, ich sag mal, ich komme jetzt nochmal auf diese Telefonanlage von ganz am Anfang zurück, ja, dass dieses Ereignis der, wir müssen mal die Telefonanlage modernisieren, dann ja, wie gesagt, zu dieser ganzen, ja, sich beschäftigen mit neuem Arbeiten geführt hat und dann natürlich halt in der ganzen Diskussion mit der Geschäftsleitung oder Geschäftsführung dann irgendwann auch in dieses Projekt Elbe aufwärts so ein bisschen gemündet hat, ne? Dass man sich dann da auch, ich sag mal, so eine Vision entwickelt hat. Wie möchte Gruner und Jahr quasi in ein paar Jahren aufgestellt sein? Wie können wir uns fit für die Zukunft machen intern? Und das ist ja dann wirklich, sage ich mal, von so einem kleinen Auslöser hin zu einer Entwicklung, Definition einer Vision für ein Unternehmen dann doch schon. Also es hat jetzt wirklich von diesem kleinen Auslöser wirklich große Ausmaße angenommen. So fühlt es sich oder hört es sich jetzt für mich an.
Ja, bitte nicht falsch verstehen, diese Befassung mit der Telefonanlage war nicht der Auslöser für Elbe aufwärts, das wäre
vermessen. Nein, aber der Auslöser vielleicht nicht, aber so für dieses
genau, sich mit beschäftigen. Genau, eine dieser ersten Impulse, die es halt braucht, um dann da irgendwie, und irgendwann merkt man, Mensch, wir müssen das doch alle zusammen machen, damit das richtig was Gutes wird für Gruner, ja. Und da haben sich dann auch glücklicherweise die richtigen Leute gefunden, die da total offen für waren, das gemeinsam zu denken und auch gemeinsam auf die Beine zu stellen. Aber auf jeden Fall ist das, würde ich aus rückblickend sagen, super hilfreich gewesen, da so ein großes gemeinsames Ziel zu haben. Wir haben das natürlich dann auch nochmal runtergebrochen für uns, für den Part neue Technologie und dann auch nochmal für den Part Office 365. Was ist denn eigentlich unsere Vision? Und das war ebenfalls sehr, sehr hilfreich. Ja, weißt du, wenn du so 2 Jahre in so einem, wir haben das als Programm organisiert, arbeitest mit verschiedenen Projekten, mit unheimlich vielen Menschen, die da drin arbeiten, wenn man so ein, ich sag mal, so ein Plakat hat, auf der ein sinnvoller Spruch steht, der die ganze Zeit an der Wand hängt, mit all den Unsicherheiten, mit denen man konfrontiert wird, sich immer wieder so ein bisschen dran ausrichten kann, ist das super hilfreich.
Ja, und auch gerade in den Zeiten, die du ja vorhin schon angesprochen hast, wo es vielleicht mal nicht ganz so smooth alles läuft und ganz easy ist, ne, sich dann wirklich an so einer Vision dann nochmal neu auszurichten und wieder zu orientieren, ist natürlich, denke ich mal, sehr, sehr hilfreich, wenn du sagst, da arbeiten sehr, sehr viele Menschen halt in diesem Projekt dann zusammen. Jetzt hattest du ja gerade gesagt, ganz am Anfang habt ihr natürlich auch die Mitarbeiter in Form von Interviews mal befragt, wo drückt denn der Schuh am meisten, was braucht ihr denn für Dinge, um in der täglichen Arbeit, in der Kommunikation, in der Zusammenarbeit intern besser zu werden. Interviews ist ja eine Sache, aber wie habt ihr denn dann quasi aus diesen Interviews ja dann die Anforderungen oder auch so eine Roadmap, ich weiß nicht, gab es eine Roadmap denn oder auch eine Priorisierung der Dinge, die ihr da von den Mitarbeitern bekommen habt, durchgeführt?
Ja, also wir haben am Anfang von unserem in unserem Programm mit allen Projektmanagern und auch mit den Serviceverantwortlichen, so heißen bei uns die, die ja am Ende dann für so einen Collaboration Service in der IT verantwortlich sind, genauso wie für andere auch, zusammengesessen und gesagt, okay, wir brauchen eine Roadmap, und haben das gemeinsam in intensiven Workshops miteinander ausgefochten. immer in dieser Abwägung aus, was ist technologisch dringend, ja, weil Telefonanlage war das eine, dann wurde irgendwann unser Exchange alt, die Office-Versionen, die wir alle hatten, waren nicht die neuesten, und das funktioniert auch nicht alles ganz wunderbar zusammen. Also da gibt es halt natürlich in so einem Umfeld auch viele technologische Abhängigkeiten und Bedingungen, die dich da nicht frei wählen lassen, aber eben immer in Abwägung dann mit, was brauchen die Menschen, was hilft den Leuten jetzt als erstes am meisten und was danach und was danach. Und das haben wir einmal gemacht, um diese Roadmap aufzustellen, aber das haben wir dann regelmäßig gemacht, und die hat sich auch im Laufe der Zeit verändert. Ne? Also wir haben zum einen nicht alles gemacht von dem, was wir wollten, dafür andere Dinge hinzugenommen. Also was wir am Anfang dachten, was wir machen werden. Und wir haben Dinge in einer anderen Reihenfolge und in einer anderen Intensität gemacht, um immer darauf reagieren zu können, was brauchen die Anwender? Sind sie schon so weit? Brauchen sie mehr Erklärung bei dem, was wir gerade getan haben? Brauchen sie mehr Zeit, um das anzunehmen und zu adaptieren? Und brauchen sie was anderes, als wir dachten, vielleicht als nächstes? Das war immer ein ganz, ganz wichtiger Treiber für uns, um zu gucken, sind wir da richtig unterwegs. Denn ich würde heute immer sagen, also eine Übertreibung macht anschaulich, aber Office 365 anschalten kann ja jeder. Erst dann, wenn, ich würde mal sagen, eine signifikante Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das nutzbringend für sich in die Arbeit eingebunden haben, würde ich von einem Erfolg sprechen. Und das hinzukriegen, da braucht es viel Beteiligung, viel Austausch und auch viel Offenheit für Veränderungen.
Genau, und die Leute, die man dann ja, oder die Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die man ganz am Anfang jetzt im Rahmen dieser Interviews dann auch mal befragt hat, wird ja auch immer häufig in den Projekten dann so verfahren, dass man diese Mitarbeiter dann auch in dem weiteren Projekt- oder Implementationsverlauf von diesen Softwarelösungen dann ja auch immer wieder einbindet. Ne? So nach dem Motto, wir haben uns da vor 4 Wochen mal drüber unterhalten, da gab es eine Anforderung, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, wir haben uns das jetzt so und so überlegt, schaut euch das bitte mal an. Also da hat man ja auch immer wieder die Möglichkeit, diese Mitarbeiter dann wieder einzubinden in den Weiterentwicklungsprozess dieser Plattform.
Ja, also wir haben da an der Stelle zwei Sachen gemacht. Zum einen haben wir jeden Service oder jedes Produkt, das wir eingeführt haben, immer in so Wellenbewegungen eingeführt. Wir haben immer angefangen mit Early Adoptern, also Leute, die eine große Nähe hatten und einen großen Bedarf hatten und große Lust hatten mitzumachen, vielleicht auch sich schon auskannten in diesem Umfeld. Und die haben wir als erstes genommen, um zu gucken, passen die Services schon, passen die Schnitte, müssen wir noch Sachen an- oder ausschalten oder besser erklären, vor allen Dingen auch, passen die Schulungsformate, und sind erst dann auf die nächste Gruppe zugegangen, sozusagen die Early Majority und dann auf die Late Majority. Das haben wir so nicht erklärt, aber das war immer unser Ansinnen. Also wir haben immer aufgerufen, wer hat Lust, als Early Adopter mitzumachen. Ein paar kannten wir natürlich auch. In manchen Bereichen sind das so die üblichen Verdächtigen, die immer als erstes hier schreien. Haben denen auch gesagt, was gehört da, also was kriegt ihr dafür, aber auch, was müsst ihr dafür tun? Die mussten dann, also zum einen aushalten, dass vielleicht noch nicht alles perfekt ist, aber uns vor allen Dingen eben auch strukturiertes Feedback geben, damit wir auch wirklich lernen können. Und das haben wir dann auch getan und auch viel davon dann wieder eingebaut in die, bevor wir dann gesagt haben, so, und jetzt ist Release für den ersten großen Schwung von Leuten. Also das war etwas, was wir immer gemacht haben. Und das andere, was dann auch eine sehr, sehr gewinnbringende Aktion war. Wir haben so etwas gegründet, was wir die Office 365 Crew nennen. Wir haben Botschafter gewonnen aus allen Bereichen, auch eine recht große Anzahl, damit da die Multiplikatorwirkung sich auch wirklich entfalten kann. Es sind inzwischen über 100, die also von uns immer auf eine ganz andere Art nochmal informiert und einbezogen werden. Die kriegen extra Workshops, die kriegen als erstes Schulungen, die kriegen unheimlich viel Informations- und Fortbildungsmaterial, damit sie bei sich in den Bereichen wieder wirken können und erklären können. Denn eins ist klar, es ist ein Office 365 Einführung ist ein Teamsport und nicht nur für die IT, sondern fürs ganze Unternehmen, und da brauchst du möglichst viele Leute, und da war es für uns wichtig, uns da zu vernetzen, um auch rauszukommen aus die IT erklärt und ist der einzige Ansprechpartner für alle Sorgen und Nöte hin zu so einem breiten Netzwerk von Leuten, die das auch können. Nicht um jetzt Fehler irgendwie entgegenzunehmen und zu beheben, sondern vor allen Dingen, um zu erklären und erklären und erklären, Use Cases aufzunehmen, zurückzukommen, die anderen zu fragen, hey, bei uns gibt es den Bedarf, sowas und sowas zu machen. Hat das einer schon gemacht? Ja, das haben wir schon gemacht, kann ich dir mal erklären. Und das wirkt bis heute ganz, ganz toll.
Ja, also Office 365 Einführungsprojekte als Teamsport, ja. Und es ist halt auch kein Sprint, sondern eher ein Marathon. Also das, ja, wie du schon sagst, ne, also dieses ständige Weiterentwickeln, auch das ständige Zurückreflektieren, ob Dinge jetzt gut oder schlecht laufen, was könnte man eventuell als neue Anforderungen dann aufnehmen. Und auch der Punkt, den du auch schon erwähnt hast, dass es quasi nicht nur eine reine IT-Geschichte ist oder Aufgabe ist und das dann halt draußen in der Organisation halt auch nicht als IT-Projekt wahrgenommen wird, sondern es ist ja kein klassisches IT-Projekt. Es ist ja, ja, wie du schon sagst, ein Teamsport dann, eine Teamaufgabe in dem Fall. Den Punkt von wegen, wann wird so ein Projekt zum Erfolg, hattest du gerade schon mal so leicht angerissen. Ja. Gibt es denn Faktoren, jetzt mal abgesehen von denen, die man vielleicht aus den Zahlen, aus den internen Admin-Zahlen oder Zugriffszahlen ableiten und rausholen könnte, abgesehen, wo ihr sagt, okay, das ist für uns so ein Indikator dafür, dass etwas erfolgreich ist, also diese berühmt-berüchtigten KPIs, diese Key Performance Indicators, gibt es da solche bei euch, wo ihr sagt, also, wir definieren das als KPI?
Also es gibt tatsächlich ein paar, die aber nicht bezogen auf das Projekt waren, sondern die für die Services genutzt werden. Das ist noch ein bisschen in den Anfangsschuhen, aber wo wir uns einfach angucken, werden die Sachen eigentlich genutzt? Das kann man ja, ja, genau. Glücklicherweise recht intensiv beobachten. Ja, also wenn jetzt keiner Dateien bei OneDrive ablegt, dann muss man sich ja mal fragen, warum denn nicht? Haben sie es nicht verstanden? Haben sie keine Zeit oder finden sie es doof? Wenn ja, warum denn? Mhm. Und genauso kann man das natürlich bei einigen anderen Services auch machen. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, es ist total hilfreich für die Serviceverantwortlichen zu schauen, gibt es da irgendwo Lücken und gibt es da irgendwo Auffälligkeiten? Hat natürlich auch was mit Fehlern zu tun, die wir uns da angucken. Wie viele Service Calls gibt es da? Wie viele Errors werden da irgendwie kreiert, um da die Qualität auch hochzuhalten? Das sind eher so die Sachen, die wir uns da angucken. Ansonsten würde ich sagen, sind die Erfolgsfaktoren oder die Erfolgsindikatoren, nicht Faktoren, sondern Indikatoren, eigentlich für so ein Projekt andere. Wenn du, also du merkst an was anderem, ob das Relevanz entfaltet oder entfaltet hat. Also wenn ich beispielsweise, ich habe persönlich regelmäßig auch noch neben dem, was ich eben schon erzählt habe, so eine Infoveranstaltung gemacht. Die am Anfang war das für die IT, so hier die Leute, die da irgendwie in den Projekten mitarbeiten oder am Rand davon irgendwie herumschwirren, alle 4 Wochen mal zu informieren, wo stehen wir denn, was machen wir denn als nächstes. Und das habe ich dann irgendwann geöffnet und da sind dann immer mehr Leute gekommen. Also da merkst du halt daran, das ist immer so ein bisschen so eine Abstimmung mit den Füßen und so, ja. Also wenn es die Leute interessiert, dann kommen sie halt. Hm. Ja, und wollen halt was wissen und haben Fragen. Und wir haben dann hinterher Communities gegründet, jetzt inzwischen in Teams, wo sich die Leute auch selber helfen. Da sind über 500 Leute drin. Das reicht mir schon. Ja, also wenn du siehst, da sind 500 Leute, die sich gegenseitig unterstützen mit Fragen und Antworten und Tipps und Tricks, und von den 500 Leuten ist ein Bruchteil aus der IT, dann ist da irgendwas gut gelaufen. Ja, das ist für mich der wesentlichere Indikator, als jetzt auf irgendein KPI zu starren, wo ich eine prozentuale Veränderung von letzten Monaten mir angucke oder so. Das ist auch wichtig, aber eher auf einer technischen Ebene, als was ich jetzt sagen würde, was für den Erfolg von so etwas angeht. Also ich merke das daran, ja, wenn wir was einführen und die Leute kommen dann und sagen, ja, das war schon cool, aber wir brauchen noch Folgendes und ich habe noch folgende Idee und sie denken an dich und sie denken nahe an deiner Technologie, dann weißt du, das hat geklappt, ja, das ist verankert und die Leute kommen auf die nächsten Ideen und die nächsten Ideen, dann muss ich mir keine Sorgen machen, ob ich da in den KPIs noch irgendwas sehe.
Ja, und was dann ja auch wieder in dem Fall dann zur Folge hat, dass man wirklich dann die Plattform basierend auf den tatsächlichen Anforderungen dann mit denen die Leute dann ja auch zu diesen Veranstaltungen oder auch gesondert auf dich oder auf das Team zukommen, dann halt weiterentwickelt. Ja, also das ist ja dann genau das, was passieren soll. Wie sieht denn so eine typische oder welche Anwendungsfälle kommen denn bei euch intern jetzt in diesem Office 365-Umfeld, sage ich mal, am besten an? Oder wo hat dann am Anfang der Schuh am meisten gedrückt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
Also was am meisten gedrückt hat, war auf jeden Fall erstmal dieses ja, gemeinsame Arbeiten an Dokumenten, ob das jetzt in Richtung Projektarbeit geht oder einfach im Team liegt, ist ganz unterschiedlich. Und gemeinsam vor allen Dingen auch über die Abteilungs- und Unternehmensgrenzen hinaus, ja, weil wir haben vor allem ganz wesentliches Ergebnis aus diesen Interviews, die ich schon erwähnt habe, ist, die Leute arbeiten halt nicht in ihrem Team oder nicht mit den zwei benachbarten Teams, sondern die Leute arbeiten in Wirklichkeit in 10 oder 20 Teams. Und davon, in jedem dieser Teams sind Leute von ganz woanders aus dem Unternehmen und eben auch darüber hinaus, ja, sei es jetzt bei uns, dass da irgendwelche Kreativarbeit zugeliefert wird oder mit Agenturen gearbeitet wird oder auch mit anderen Verlagen, mit anderen Bereichen aus dem Bertelsmann-Konzern. Das ist die Realität und da brauchte man als erstes mal etwas, um das stark zu vereinfachen und auch diesen ganzen Zoo, der sich da natürlich gebildet hatte im Hintergrund, auch ein bisschen überflüssig zu machen. Also deswegen war für uns erstmal, waren tatsächlich erstmal OneDrive und SharePoint, Teamsites da so die wichtigsten Dinge. War auch ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich, weil inzwischen ist auch bei uns genauso wie bei vielen anderen auch Teams das Ding, was wahrscheinlich am präsentesten ist und was eine wichtige Rolle spielt an jedem Arbeitsplatz und wahrscheinlich auch in Zukunft noch mehr wird. Aber wir haben gemerkt, es war ganz wichtig, die anderen Dinge davor gemacht zu haben, denn wenn man das nicht verstanden hat, wie Dokumentenmanagement funktioniert, und man einfach mit Teams anfängt, glaube, verliert man ganz viele Leute, verliert am Ende wahrscheinlich auch Dokumente, und verliert damit auch ein Stück Akzeptanz für dieses eigentlich tolle Tool, weil einfach Teams anschalten und sagen, viel Spaß damit, ist mir zu einfach. Da fehlt so ein bisschen die Basis. Und die haben wir versucht zu schaffen, indem wir uns vorher mit OneDrive, SharePoint und dazu natürlich dann Office Pro Plus, was man eben braucht, um dann ordentlich arbeiten zu können, eingeführt haben. Mhm. Jetzt im Moment haben wir noch das Thema, dass nebenan noch Skype for Business steht, weil wir es noch nutzen, was am Anfang eigentlich war das die erste Sache, ja, dass wir das für Festnetztelefonie eingeführt haben und jetzt ist es schon fast der Dinosaurier in unserem Office 365 Umfeld und das werden wir dann auch als nächstes wieder ablösen, damit das auch in Teams integriert wird, weil wir sehen halt jetzt in den Zahlen, Teams wird unheimlich viel genutzt für Chat und interne Telefonie und Videotelefonie. Und da ist es fast schon störend eher, dass ich Skype for Business noch habe für die externe Telefonie. Aber das werden wir auch noch integrieren. Das steht auch noch für die zweite Jahreshälfte an. Dann kann man da nochmal ein umfassenderes Angebot für die Leute. Ein Tool weniger.
Ja, ganz spannend, was ich finde, was du gerade sagtest, ist halt, dass ihr im Nachhinein doch empfehlen würdet, nicht zwingend jetzt mit Teams zu starten, sondern vielleicht den Leuten erstmal so dieses Basiswissen, Basisverständnis und wie die jeweiligen Tools zusammenhängen zu vermitteln, indem ich mit OneDrive und mit dem SharePoint ja, und den Teamsites beginne sozusagen, bevor ich dann ja den einfacheren Einstieg über Teams versuche an den Mann zu bringen. Finde ich ganz interessant, weil das ist halt auch was ist, was wir in den Projekten halt immer so feststellen. Was würdest du denn sagen, sind die größten Vorteile, die man hat, wenn man mit SharePoint und OneDrive beginnt? Viele beschäftigen sich jetzt aktuell ausschließlich mit Teams.
Ja.
Und es ist natürlich auch alles ganz einfach und bloß, es ist halt auch sehr schwierig und aufwendig, Leuten, die vielleicht auch teilweise nicht technisch so affin sind und mit Microsoft Office 365 und diesen ganzen Dingen wenig zu tun haben oder auch vielleicht auch skeptisch gegenüberstehen, dann beizubringen, ja, technologisch ist das alles auf SharePoint und wenn ihr das jetzt da hochladet, dann liegt das auf SharePoint oder auf OneDrive, aber ihr könnt auch beides und also da entsteht relativ schnell eine Konfusion im Kopf, habe ich oft das Gefühl. Aber du sagst ja, ihr habt eben genau aus diesem Grund wahrscheinlich auch den anderen Weg gewählt, erstmal mit SharePoint, Teamsites und dem OneDrive begonnen, ja, bevor ihr dann quasi in dieses Teams, in diese Teams-Richtung quasi stärker gegangen seid.
Ja, also ich würde an der Stelle auch tatsächlich sagen, so ein bisschen muss man den Leuten auch ein bisschen Grundlagenwissen, wie das wirklich funktioniert, angedeihen lassen. Ja, also wir haben auch erklärt, was ist denn eigentlich so eine Office 365-Gruppe und wie funktioniert das dann, wenn ich dann nach und nach irgendwelche Services drauf aufschalte. Ja, ich bin mir sicher, das vergessen 90% der Leute wieder. Aber bei den anderen 10% gibt es ein großes Verständnis dafür, wie das wirklich funktioniert. Und das sorgt für deutlich weniger Konfusion. Ja, also eine große Herausforderung bei der Einführung von egal welchem dieser Services ist es ja eben erstmal Orientierung zu schaffen, damit die Leute dann auf Basis dieser gewonnenen Erkenntnis für sich und ihre Teams eine Notwendigkeit hinterfragen und herleiten können, sich überhaupt damit zu beschäftigen. Und dazu braucht man eben auch mal ein bisschen Wissen, ja, ein bisschen Basiswissen und Verständnis, wie funktioniert dieser Kram. Und da ist der beschriebene Weg, glaube ich, der deutlich einfacher, als nun ausgerechnet mit Teams anzufangen, was ja eher so eine also schlag mich für meine Wortwahl, aber eher so eine Kommunikationshülle um diese ganze Office 365-Plattform ist. Teams selber wäre eigentlich nur ein chatbasierter Arbeitsplatz, der selber nicht so viel kann, sondern nur eine schöne Oberfläche bietet für all die anderen Sachen. Wenn man das nicht verstanden hat, wird es echt unnötig schwierig, meines Erachtens nach. Und es ist eben zum einen so, im Hinblick auf diese Dokumentenarbeit, was eben auch ein wichtiger, ganz, ganz zentraler Bestandteil ist, aber zum anderen auch in der Kommunikation selber. Also wenn du ich arbeite eigentlich am meisten per E-Mail, ich arbeite jetzt mal per Teams sehr viel, brauchst du viel Zeit und Ruhe und Konzentration, um den Leuten zu erklären, was das bedeutet, was das bedeuten kann, welche Chancen sich da ergeben, damit die das für sich alleine und für sich in ihren Teams auch sich damit auch beschäftigen und auseinandersetzen können. Ja, wie wollen wir denn jetzt arbeiten? Und das, was ich immer sage, ist dieses Teams ist Pull und nicht mehr Push, so wie E-Mails. Und wenn du mit der Denke so einer Push-Kommunikation in Teams reingehst, wirst du erstmal total irre. Hm. Und manche werden so stark irritiert davon, bis sie das nicht mehr machen und das nicht mögen, das Tool, und so eine Abwehrhaltung entwickeln. Und das finde ich ganz schade. Und wenn du beide Herausforderungen gleichzeitig auf die Leute zulässt, ja, erstmal, aha, zusammenarbeiten, Dokument, wie funktioniert das eigentlich? Oh, hier gleichzeitig am Dokument arbeiten, Hilfe, einchecken, auschecken, brauchen wir das? Wofür ist das gut oder nicht? Welche Regeln wollen wir uns da auflegen? Und das Kommunikationsverhalten mal eben um 180 Grad gleichzeitig drehen willst oder zumindest die Möglichkeit schaffst, ich glaube, das ist schlicht und ergreifend zu viel auf einmal. Und es ist nachhaltiger, wenn man das nacheinander tut. Meine feste Überzeugung.
Und Teams hatten wir jetzt, oder hast du ja auch gerade angesprochen, dass ihr damit jetzt auch quasi begonnen habt. Stand ja wahrscheinlich schon vorher auf der Roadmap und wurde wahrscheinlich durch, oder was waren jetzt die Auswirkungen vielleicht der letzten Wochen und Monate durch diese Corona-Pandemie auch? Gab das jetzt nochmal einen Schub? Seid ihr da irgendwie überrascht worden? Gab es Veränderungen in der Roadmap? Wie hat sich das jetzt ausgewirkt?
Nee, also da hatten wir tatsächlich... einfach, muss man auch ehrlicherweise sagen, ein bisschen Glück des Tüchtigen, dass wir gerade rechtzeitig eigentlich fertig waren mit der Einführung dieser ganzen Services, so dass Grunewald ja in der Lage war, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes über Nacht mit 2800 Leuten ins Homeoffice zu gehen, Anfang März, weil die Leute bis auf ihren Rechner eigentlich erstmal nichts mitnehmen mussten. Telefonie war schon im Rechner mit Headset und alles andere war da und in großen Teilen auch schon gelernt und bekannt. Natürlich gab es dann am Anfang erstmal nochmal einen großen Ansturm auf die Schulungen und Training und Beratung, weil viele Leute dann doch erstmal sich intensiver damit auseinandersetzen mussten. Und was man am allerdeutlichsten sieht, ist natürlich die Entwicklung in Teams. Ja. Also was da jetzt sich seit Anfang März entwickelt hat an Zahlen, ja, was da irgendwie tägliche Calls, Chats, Videokonferenzen angeht, ist der Hammer. Ja, also das, und dann kommt bei uns eben auch immer Skype dazu, aber das ist halt echt der Hammer, wo man echt sehen kann, okay, da findet eine deutliche Verlagerung statt von ich würde mal auch sagen, von anderen Tools wahrscheinlich auch, aber auch eine deutliche Verlagerung von Mailing. Jetzt ist es nicht bei allen so krass wie bei mir. Ich vergesse inzwischen manchmal Outlook aufzumachen und wundere mich dann am Nachmittag, dass das die anderen nicht auch vergessen haben, wenn ich dann reinkomme und sage, oh, guck, doch ein Haufen E-Mails. Es kommen doch noch E-Mails. Das ist bei anderen natürlich nicht so. Ich bin da jetzt natürlich auch schon ein bisschen länger daran gewöhnt, so zu arbeiten. Aber das sieht man sehr deutlich. Ne? Und das war natürlich ein riesen Vorteil. In der Zwischenzeit kommen natürlich, wachsen dann auch die Anforderungen, kommen neue Anforderungen dazu. Am Anfang waren erstmal alle begeistert. Hurra, es funktioniert. Und jetzt kommen die nächsten Schritte so. Ja, was wir noch bräuchten, wäre das. Was wir noch bräuchten, wäre das. Und da gucken wir halt immer weiter, gibt es da was aus dem, ich sage immer, gibt es da was von Ratio Farm, also gibt es da was aus dem Portfolio von Office 365? Oder ist es auch sinnvoll und hilfreich, nochmal andere Dinge einzubinden oder anzubieten. Also womit wir jetzt im Moment gerade noch sehr beschäftigt sind, ist die Migration der Postfächer nach Exchange Online. Würde ich auch rückblickend sagen, auch wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich das vielleicht noch beim nächsten Projekt würde ich das als erstes machen, weil das halt schon einen sehr integrativen Anteil hat. Die Leute, also technologisch, also die Leute merken davon eigentlich nicht so viel, außer so ein paar Gimmicks sozusagen erstmal, aber es ist schon für Office 365 ist es gut, wenn du schon Exchange Online hast. So, das hat sich bei uns anders ergeben, hat auch eine andere Komplexität dahinter. Wir haben halt einen hohen Anteil von Mac-Rechnern auch im Einsatz, also ungefähr die Hälfte, kann man sagen. Und da hat man nicht so einen hohen Freiheitsgrad, funktioniert nicht alles so easy wie mit Windows. Da hat Microsoft in der Vergangenheit nicht so gleichberechtigt gearbeitet, würde ich mal sagen, wie das jetzt vielleicht der Fall ist. Und da gab es viele Knoten, die wir da lösen mussten, um diese Migration vorzubereiten. Deswegen sind wir da jetzt gerade dabei, aber es geht jetzt auch auf den Rest. Sind wir auch fast mit fertig. Und dann kommen damit ne, Planner, die Anforderungen steigen, To-Do wollen alle haben. Wir haben jetzt gerade das erste Mal mit Live-Event gearbeitet. Und da kommen weitere Dinge auch über das Portfolio von Office 365 oder Microsoft 365 hinaus, mit dem wir uns jetzt gerade noch beschäftigen.
Genau, du hattest ja gerade schon den Run am Anfang auf diese ganzen Schulungs- und Trainingsmaterialien erwähnt, als das Ganze mit Teams jetzt so richtig massiv dann losging in der breiten Organisation. Wie habt ihr denn diese Trainings gestaltet, wenn es da jetzt einen großen Run drauf gibt? Also es gibt ja die Möglichkeit, dann diese Microsoft-Videos sich anzuschauen, oder habt ihr da selber nochmal Videos produziert? Habt ihr da Online-Kurse kreiert? Materialien aufgesetzt. Wie sieht das bei euch jetzt in Richtung Trainings, Learning aus, was du gerade gesagt hast, wo die Leute ja Zugriff drauf haben, logischerweise?
Ja, also wir haben so ein Trainingsportal angelegt, relativ am Anfang auch schon, wo wir erstmal grundsätzlich alles reinhauen. Das ist halt eine SharePoint-Teamsite, auf die jeder zugreifen kann, wo alle unsere Informationen drinstehen, die ganzen Unterlagen drinstehen. Und auch die ganzen Schulungstermine, also in den letztes Jahr und Anfang dieses Jahres war das natürlich, waren die Schulungen alle bei uns. Wir haben einen Schulungspartner ausgesucht, der diese Schulungen auf die Belange von Grunewald ja angepasst entwickelt hat. und dann bei uns Schulungen durchgeführt hat. Also das haben wir natürlich auch manchmal schon remote gemacht für Teams, die irgendwie in Außenbüros arbeiten, aber im Wesentlichen bei uns im Gebäude oder da, wo die Leute eben sind. Es waren entweder so standardisierte Formate, die wir angeboten haben, aber auch immer schon unterschiedlich. Also ich kann es dir vorstellen, jetzt hier für Skype, ja, da gibt es Leute, die sind einfach nur immer Skype-Teilnehmer und dann gibt es Leute, die sind aber vielleicht Organisatoren von größeren Veranstaltungen und dann gibt es noch Sekretariate und Assistenzarbeitsplätze, wo nochmal ganz andere Herausforderungen sind. Also immer schon so ein bisschen angepasst an die unterschiedlichen Use Cases und Anforderungen. Ja, die haben wir dann auch über Nacht auf online umgestellt. Das ging aber, war kein Problem, weil die von der Technologie und den Unterlagen her war das kein Problem. Und das Gute war, das skaliert dann natürlich super. Also
Ja, klar.
in einer On-Premise-Schulung sozusagen, da ist bei 20 Leuten der Raum halt voll. Wenn du das gleiche online anbietest, kommen da auch 200 Leute. Ne? Das war kein Problem. In dem Sinne, was wir an diesen ja, Frontal-Schulungsformaten angeboten haben. Wir haben immer auch angeboten, individuell was zu machen. Und das machen wir auch nach wie vor. Also da melden sich immer mal Teams und sagen, ja, wir waren jetzt eigentlich alle da und da bei euren Schulungen. Super, wir haben das verstanden, aber wir wollen irgendwie noch mal ein bisschen tiefer reinschauen, wie organisieren wir denn jetzt wirklich unsere Projektarbeit in Zukunft? Wir haben da unterschiedliche Ideen. Wir wollen das mit euch noch mal verproben. Dann machen wir da individuelle Workshops draus mit den einzelnen Teams. Das ist ganz wichtig, um das dann auch wirklich zu verankern. Als letztes hatten wir noch, fällt mir gerade ein, mal ein Format, das haben wir Sprechstunde genannt, wo wir gesagt haben, egal was ihr habt, wenn ihr nicht wisst, wohin damit, dienstags 14 Uhr sitzen hier ein paar Experten und beantworten eure Fragen. Und das war noch so ein Zusatzangebot, um die Leute aufzufangen, die einfach nicht wussten, was ist denn das Richtige für mich, was brauche ich denn eigentlich, um dann da erstmal so einen Einstieg möglichst einfach zu machen.
Apropos Einstieg, gute Stichworte. Bei Teams gibt es ja die verschiedensten Herangehensweisen und Philosophien, wie das aufgesetzt und gelöst wird mit der Anlage von Teams. Das wäre jetzt nochmal ein interessanter Punkt, wie ihr das gelöst habt. Also kann quasi jeder auch ein Team anlegen oder gibt es da irgendwelche Restriktionen? Gibt es einen Prozess? Gibt es den automatisiert? Habt ihr den irgendwie selber euch zusammengestellt, diesen Prozess zur Anlage von neuen Teams in Teams?
Ja, also wir haben einen automatisierten Prozess mit so einer eigenen Oberfläche, die wir entwickelt haben zur Anlage von Office 365 Gruppen, um ganz genau zu sein. Also das kann jeder machen, aber da gibt so ein ganz bisschen Prüfung findet dabei halt statt. Ja, also wir haben beispielsweise bei der Namensgebung darauf geachtet, dass nicht jetzt der Erste sagt, ich lege die Gruppe Chefredaktion an und alle anderen Chefredaktionen gucken dann in die Röhre. So, da so ein bisschen Namenskonventionen versuchen irgendwie einzuhalten und dabei zu berücksichtigen. Und auch, wie gesagt, ein paar Prüfungen, ein paar Plausibilitätsprüfungen, die dann einfach im Hintergrund schon ablaufen, damit das dann alles reibungslos funktioniert für die Leute. Und dann kann ich inzwischen dazu sagen, was will ich denn jetzt eigentlich haben? Will ich jetzt nur eine SharePoint-Teamseite oder will ich auch ein Team haben? Und dann wird das eben entsprechend im Hintergrund automatisiert angelegt.
Jetzt ist natürlich dieses Arbeiten über Teams, hat natürlich dann auch logischerweise starke Auswirkungen die letzten Wochen und Monate auf dieses Arbeiten von zu Hause, also Remote Working oder Home Office, was es ja für viele ist, Auswirkungen. Jetzt hatte ich einen interessanten LinkedIn-Post von dir gesehen, gefunden und gelesen, wo ich noch mal kurz drauf eingehen möchte, was ich sehr interessant fand mit diesen drei, vier Punkten, die du da erläutert hast. Ja, wenn du das noch mal so ein bisschen ausführen kannst, also Wahl des Arbeitsortes, hattest du so ein bisschen angerissen, was ich auch persönlich sehr gut nachvollziehen kann, wenn man halt relativ viel aus dem Homeoffice arbeitet, da lohnt einfach schon mal so ein kleiner Tapetenwechsel in so ein Coworking Space beispielsweise, um ganz andere Eindrücke zu gewinnen, um vielleicht wieder ein bisschen Kreativität zu finden und neue Reize zu bekommen, aber halt auch so ganz andere Punkte wie man sollte doch möglichst vergessen, alles gleichzeitig machen zu wollen. wollen und irgendwie peinlich zu reagieren, um Entschuldigung zu bitten, wenn irgendwie der Postbote an der Tür klingelt, dass du da nochmal so ein bisschen drauf eingehst, weil ich fand es halt ganz schön, weil es halt sich jeder irgendwie mit identifizieren kann und es auf der einen Seite so einfach und banal klingt und ist, aber es muss einfach mal gesagt werden vielleicht.
Ja, also das war ja noch völlig unabhängig von der Corona-Situation, war mir das einfach ein Anliegen, da mal meine Meinung loszuwerden sozusagen. Ich gesagt habe, dass für mich eigentlich inzwischen die Wahl des Arbeitsortes ein wesentlicher Faktor geworden ist, der für mich einfach Freiheit bedeutet. Und Freiheit ist eine ganz wichtige Komponente bei dem, was, wenn wir hier sagen, wir wollen Selbstorganisation erreichen, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, naja, dann sollten die vielleicht auch gucken, wo kann ich meine Arbeit am besten erledigen. Jetzt können wir noch darüber nachdenken, kann das jeder für sich alleine oder ist man da vielleicht irgendwo in Teams unterwegs und muss das, also in Teams im Sinne von Gruppen von Menschen, unterwegs und muss dann mit denen mal sprechen, wie wollen wir das denn zusammen machen, was funktioniert dann am besten. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, so als, ja, wie soll ich sagen, Wissensarbeiter hat man ja unterschiedliche Dinge zu tun. Und es ist nicht immer alles im Team und es ist nicht immer alles ein kreativer Prozess, sondern manchmal möchte man sich vielleicht auf etwas ganz alleine konzentrieren. Einen Tag oder zwei oder auch mal drei. Und manchmal möchte man vielleicht eine Routineaufgabe irgendwie loswerden. Und ich habe für mich gemerkt, ich kann das an unterschiedlichen Orten besonders gut. Also das eine klappt besser, wenn ich im Homeoffice war, das andere klappt besser, wenn ich im Coworking-Space saß oder vielleicht mit dem Laptop auf dem Schoß auf die Elbe geguckt habe. Und ich fand das eigentlich total logisch sozusagen. Und zu sagen, je nachdem, was ich für einen Schwerpunkt habe, kann ich mir auch die Arbeitsumgebung dazu passend auswählen. Wenn ich ein Konzept schreibe, meine Folien werden bunter und ich nutze andere Farben als sonst immer, wenn ich in einer ungewohnten Umgebung sitze. Da passiert offensichtlich einfach irgendwas im Gehirn, was diesen Prozess, den ich gerade vor mir habe, helfe. Bei mir war das eben so, dass ich zum Beispiel so unliebsame Routinetätigkeiten, wenn ich mal irgendwelche Excel-Tabellen kontrollieren muss im Quartal oder sowas, wo ich weiß, oh, da brauche ich jetzt irgendwie 6 Stunden für. Das funktionierte bei mir immer im Homeoffice am besten. Da war ich nicht abgelenkt. Dann habe ich irgendwie gesagt, oh, komm, ich hack's jetzt weg. Und dann habe ich es. Und das war für mich einfach ein guter Aufschlag. Und da schon immer zu sagen, diese Freiheit gibt doch den Leuten diese Freiheit. Und ich habe sie meinen Leuten schon länger gegeben und stelle einfach fest, ausnutzen tut das niemand. Ja? Also die Leute freuen sich über diese Freiheit und zahlen eher mit Loyalität und Einsatzbereitschaft zurück, dafür, dass sie das eben nutzen können. Und nichtsdestotrotz ist das schön, dass ich das so sehe. Aber es ist natürlich ein weiter Weg, um sowas irgendwie dann auch in so einer Organisation zu verankern. Und dabei hat natürlich jetzt wiederum gerade Corona dann doch sehr geholfen, dass die Leute. Also zum einen dieser Aspekt, den du auch angesprochen hattest, es ist gar nicht peinlich, wenn das Kind schreit oder der Postbote klingelt, ist normal, wenn man zu Hause ist. Das weiß jetzt wirklich jeder. Das muss man wirklich nicht mehr erklären. Und man muss den Leuten, glaube ich, auch nicht mehr erklären, habe ich da ja auch so mal geschrieben, dieses Homeoffice in Anführungszeichen, so ich mache Homeoffice, ja, genau. In Wirklichkeit willst du doch nur den Rasen mähen und so. Leute, kommt. Ich fand es vorher schon Quatsch und jetzt habt ihr doch alle gemerkt, dass es Quatsch ist. Die Leute sind doch total produktiv. Und wenn sie nicht so produktiv sind, dann nicht, weil sie Homeoffice machen, sondern weil das im Moment gerade kein richtiges Homeoffice ist, sondern ein erzwungenes Homeoffice mit all den Widrigkeiten, die das gerade mit sich bringt. Ja, also jetzt hat man eben die ganze Zeit die Kinder noch hier, die irgendwie Hausaufgaben brauchen und ich muss irgendwie kochen und gleichzeitig habe ich dummerweise jetzt trotzdem noch diesen Termin. Das macht total Stress. Und da ist man vielleicht dann doch irgendwie in der einen oder anderen Sache mal unkonzentriert oder eingeschränkt. Das hat aber nichts mit dem Homeoffice an sich zu tun. Und ich glaube, oder mobilem Arbeiten an sich. Und ich glaube, das haben viele Leute jetzt gerade verstanden. Und das merke ich auch bei uns. Deswegen wir jetzt gerade auch mal so einen Pflock in die Erde gerammt haben und gesagt haben, so, mobiles Arbeiten ist jetzt gleichberechtigt zum Büro. Es ist gleichwertig, es ist gleichberechtigt. Niemand muss sich erklären, um das zu tun. Und liebe Führungskräfte und liebe Teams, setzt euch aktiv damit auseinander, was das für euch bedeutet, dass Joachim und Susanne dienstags und mittwochs immer von zu Hause arbeiten. Zwingt sie nicht zu kommen, sondern überlegt euch, wie geht das? Wie geht das am besten? Haben wir gemeinsame Tage, an denen wir immer alle im Büro sind, oder sagen wir vormittags immer Meetings, nachmittags nicht? Keine Ahnung. Es ist eure Verantwortung, das für euch herauszufinden. Aber aus Faulheit, sich damit nicht zu beschäftigen, die Leute einfach alle ins Büro zu rufen, ist nicht mehr angesagt.
Also genau dieser Punkt, den du auch in diesem Post hattest mit dem Flexibilität, sollte man doch als Chance begreifen. Ne? Ich meine, das bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Wenn Corona irgendwelche positiven Nebeneffekte hatte, dann ist es wirklich das, dass diese Möglichkeiten, die man halt hat, technisch, die einem geboten werden, dann, wie du ja richtigerweise sagst, nicht irgendwie dazu führen, dass das Leute missbrauchen oder dass es halt weniger gearbeitet wird oder schlechter gearbeitet wird, weil das, was wir halt immer feststellen, ist, dass halt durch diese Flexibilität und Möglichkeiten halt wesentlich effektiver und im Umkehrschluss auch besser vielleicht teilweise gearbeitet wird, als das vorher jetzt zwangsläufig nur aus dem Büro heraus war.
Genau, also ich muss zwei Sachen dazu vielleicht noch, ne? Also wenn jetzt jemand tatsächlich das Homeoffice nutzt, Corona hin oder her, um den Rasen zu mähen, dann hat man eigentlich ein anderes Thema, das man mal miteinander besprechen müsste. Als jetzt ausgerechnet den Arbeitsort. Wenn also nur gearbeitet wird, wenn theoretisch die ganze Zeit der Chef reinguckt und guckt, ob man noch beschäftigt ist, dann ist doch irgendwas anderes schief, ist meine Meinung. Sollte man das vielleicht mal zum Thema machen. Und der andere Punkt, natürlich ist es nicht so, dass wirklich alles genauso gut auch durch verteiltes Arbeiten oder aus dem Homeoffice funktioniert. Da muss man halt mal hingucken. Also wir haben jetzt gemerkt, es geht echt fast alles. Und ziemlich viel, aber vielleicht sind doch so ein paar kreative Prozesse, die anders besser funktionieren. Also was mir und ich glaube auch den meisten anderen fehlt, sind halt so diese zufälligen Begegnungen. Ja, also so die Schönheit des Zufalls, dass man sich irgendwo am Kaffeeautomaten über gestern unterhält und bla 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 und dann kommt man vom Hölzchen auf Stöckchen und geht auseinander mit dem festen Willen, sich demnächst mal zum gemeinsam vorm Whiteboard stehen zu verabreden, weil man irgendwie eine coole Idee entwickelt hat, aus Versehen. Diese Zufälligkeit, die fehlt mir gerade ein bisschen, ne? Und da merkt man auch, was eigentlich was vielleicht der viel wichtigere Nutzen eines Büros ist das herzustellen, tolle Arbeitsumgebung, aber eben auch tolle Möglichkeiten, sich zu begegnen. Und nicht nur ein Dach über dem Kopf vorm Rechner. Das habe ich zu Hause auch oder auch im Café.
Jetzt hatten wir ja schon viel über Teams und Erfolgsmessungen und Office 365 an sich gesprochen. Gibt es denn irgendwelche Erfahrungen oder Aspekte, denen du anderen Unternehmen, die sich jetzt genauso vor dieser Situation wiederfinden, sich mit Office 365, SharePoint, Teams, OneDrive und all dem ganzen Zoo an Applikationen, die es da gibt, zu beschäftigen? Ich meine, wir hatten jetzt schon, dass man Management Support sich einholen muss, diese Hintergrundvermittlung und sich jetzt nicht beispielsweise auf Teams zu versteifen, sondern erstmal die Grundlagen, die technologischen Grundlagen so im Basiswissen zu vermitteln, die an den Mann zu bringen. Gibt es irgendwelche anderen Aspekte oder so, ich sag mal, die 3 bis 5 Top-Ideen oder Tipps, den du Unternehmen so mit an die Hand geben würdest?
Also das Erste und Wichtigste, würde ich immer sagen, stellt wirklich die Anwender in den Mittelpunkt. Ja, also den Nutzen, den die Leute aus dem haben, was du ihnen da Gutes tun willst, ist das Wichtigste. Wenn du dir darüber nicht im Klaren bist und das aus den Augen verlierst, dann wird das kein Erfolg. Deswegen ist Kommunikation und Adaption, würde ich sagen, kann man gar nicht genug von machen. Wenn einer sagt, dafür haben wir leider kein Geld, würde ich sagen, ja, dann viel Spaß noch. Was auch wichtig ist, ist, glaube ich, ausprobieren. Ja, also es ist nicht alles erfolgreich. Dafür muss man auch ausprobieren können. Diese Arbeit mit Early Adopters fand ich sehr hilfreich. Netzwerke bauen, intern wie extern auch übrigens. Also intern, damit man was Tragfähiges im Unternehmen hat und extern auch, um sich selber irgendwie unterzuhaken bei anderen, die sowas Ähnliches gerade machen, kann ich auch nur sehr empfehlen. Vielleicht noch ein anderer Aspekt, also habe ich eben schon mal gesagt, fangt ruhig mit Exchange Online an, das würde ich heute auch so machen. es kann Umstände geben, unter denen was anderes richtig ist, wie bei uns vielleicht damals auch, aber okay. Unterschätzt Security und Compliance nicht. Nehmt die von Anfang an mit, die Leute, die dafür zuständig sind, und arbeitet eng mit denen zusammen. Da kommen manchmal auch noch mal ein paar größere Brocken auf euch zu. Und grundsätzlich ist es einfach so, dieses Thema Office 365, jetzt mal rein technisch, ne, das dreht viel mehr Steine um, als du denkst am Anfang. Sei offen für Veränderungen, die entlang des Weges, also hier so ein Zwei-Jahres-Plan, ja genau, den wirst du schon mal nicht einhalten. Es kommen viele unerwartete Dinge, ach so, wenn ich jetzt, ach so, ah, unser AD, okay, dieses Objekt, was macht das eigentlich? Also da, das ist das, was ist so ein Beispiel für unentdeckte oder für Steine, die man umdrehen muss. Ja, und such dir einen starken Partner auch, ne? Also kann ich nur empfehlen, ohne euch jetzt hier von der IPI nach dem Mund zu reden, aber meine ich ganz im Ernst, da ist so viel Bewegung drin und so viel Neuerung drin. Wer meint, dass er das alleine schafft, das glaube ich einfach nicht. Also du kannst nicht zufällig gerade schon 20 ITler haben, die das alles können und alles bewerkstelligen. Also die 20 ITler, die du selber hast, die brauchst du auch, aber du brauchst auch noch einen starken Partner. Also kommt natürlich immer alles auf die Tiefe an und die Zeit, die du dir da lässt und die Anzahl von Leuten, die du da irgendwie mit ausstatten willst, aber kann ich echt nur empfehlen. Aber man schafft es nicht alleine, das alles zu lesen und immer die Roadmaps von Microsoft zu verstehen und die neue Technologie. Gerade dachtest du, du machst es so, da kommt was Neues und dann gibt es wieder neue Möglichkeiten der Authentifizierung oder so. Da hilft es, jemanden zu haben, dessen Hauptaufgabe das ist, das vielleicht zu verfolgen.
Ja, da ist Microsoft ja ganz, ganz dynamisch, sage ich jetzt mal so, drin in Dinge ankündigen, abkündigen, ändern, Funktionen erweitern oder wegnehmen oder irgendwie ummodeln. Ja. Das ist schon nicht einfach, da den Überblick zu behalten, das stimmt.
Ja.
Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall für die Tipps, für die wirklich spannenden Insights aus den letzten Monaten, Jahren, die ihr gemacht habt mit Office 365, Teams und so weiter und so fort. Hoffe, dass wir uns dann demnächst mal vielleicht persönlich in Hamburg sehen. Hannover ist ja nicht ganz so weit weg von Hamburg.
Ja, super gerne.
Dann machen wir das nächste Mal persönlich.
Genau. Sehr gerne.
Ja, ja, dann, also, wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich hoffe, es ist für den einen oder anderen was Interessantes dabei. Ich bedanke mich.
Danke dir.
Danke auch. Tschüss.
Tschüss.
Das war sie auch schon, die 5. Ausgabe unseres Digital Workplace Podcasts. Mehr zu dieser und allen bisherigen Episoden findet ihr aber natürlich wie gewohnt auch bei uns im IPI-Blog. Wenn aber auch ihr vor den Herausforderungen steht, zum einen die interne Kommunikation, aber auch die Zusammenarbeit bei euch im Unternehmen zu modernisieren, schaut doch einfach mal auf unserer Webseite vorbei. Wir hören uns dann in 14 Tagen zur nächsten Episode wieder. Bis dahin, bleibt gesund und bis in 2 Wochen.